Ja, hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Vortrag hier im Track. Mein Name ist Daniel Krüger. Es geht heute um mehr Rust, weniger C, C++. Mal ein Erfahrungsbericht, den ich hier geben möchte. Bin Diplom-Informatiker, also habe hier auch in Chemnitz studiert vor vielen, vielen, vielen Monaten. Bin mittlerweile Entwicklungsleiter bei der Systec Elektronik. Genau, und werde einfach direkt einsteigen. Als Einstieg gehen wir doch mal mit dem klassischen C Enum Union ran. Es werden von mir jetzt noch ein paar mehr Codebeispiele kommen, weil ich habe das ein bisschen mit Codebeispielen hinterlegt, weil da sieht man ein bisschen was, was da passiert. Bitte nicht erschrecken, wenn es dazu Fragen gibt, dann können wir dann hinterher noch mal ein bisschen tiefer da gerne einsteigen. Aber eine klassische Sache ist ja quasi, ich habe einen Enum mir definiert und gleichzeitig eine Union und entsprechend welcher Wert des Enums gerade da aktiv ist in der einen Variable, dessen Wert gilt quasi hier. Also wenn bar aktiv ist als Enum, dann gilt diese Unterstruktur hier bar mit x, y, z in der Union. Kann sich jeder vorstellen, was da passieren kann. Ich mache einen Switch Case darüber und greife dann daneben. Habe ich Datenmüll, den ich da erhalte, nicht mehr konsistente Daten, was auch immer da rauskommt, ist nicht schön. In Rust geht das viel schöner. Da kann ich nämlich ein Enum definieren, foobar, bas, blob, der dann gleich die Daten enthält. Das sehen wir jetzt hier am Beispiel, wenn ich dann drauf zugreifen möchte, dann mache ich das über den jeweiligen Typ, kann ich dann nur reingreifen. Also wir sehen dann auch nachher noch ein Beispiel, also das ist dann das Füllen hier. Und ich habe genau dann nachher noch den Switch Case gleich als Folie. Genau, ich kann das dann darüber füllen, ich lege mir hier eine neue, den Enum an, als Subtyp bar, mit x, y, z entsprechend gefüllt. Und auch das Ausprinten funktioniert sehr einfach. Also ich habe das C-Beispiel gebracht, ja, im C++ 11 und neuer ist es manches ein bisschen schöner gemacht. Aber die Geschichte, dass ich mir einfach mit einem Printline den Typ X sehr schön auf der Standard-Out ausprinte, den gibt es da, glaube ich, nicht, außer ich nehme irgendeine Zusatzbibliothek her. Ja, wie funktioniert dann der Switch Case? Der nennt sich bei Rust Match. Das heißt, ich habe hier einfach, ich sage, ich habe hier den Typ X. Ich kann mir vorher diese Unterelemente einblenden. Rust hat hier nicht die Sache mit der Namespace Pollution, ja, wie in C typisch, wo man sich mit den Enum-Elementen quasi sein Ober-Namespace kaputt macht, sondern ich muss hier immer sagen, my Enum, Doppelpunkt, Doppelpunkt und den Untertyp, es sei denn, ich mache hier vorher ein Use, dann brauche ich das ab dann nicht mehr tun. Und das ist hier der Fall, hat man hier einfach gemacht, um das schnell zu machen, foobar. Und auch den Default quasi, also das wäre klassisch Default im Switch-Case-Sinne, wenn man aus der C++-Welt kommt, C-Welt kommt. Und was ich hier halt habe, um halt reinzugreifen, um Flag auszugeben, was von Foo der Inhalt ist, gebe ich das hier an und ich kann dann auf Flag zugreifen, aber ich kann nicht versehentlich auf einen falschen Inhalt zugreifen. Ja, eine Sache, wo dieser Enum-Typ auch noch in Rust sehr gut verwendet wird, ist die Option. Die ersetzt mir nämlich mein Problem mit dem Nullpointer in C++, C. Das heißt, hier habe ich einen Typ, diese eckigen, oder kleiner als, größer als, haben die gleiche Semantik wie im C++ mit den Templates, das ist also die generische Programmierung. Das heißt, ich habe hier eine Option, die von einem Subtyp T abhängig ist und die definiert mir genau meinen Inhalt. Meine Option hier besteht also aus zwei Varianten, None und Sum. Und Sum hat dann den Inhalt T drinne vom Typ T. Das heißt, ich kann mir hier jetzt einen Sum mit dem Integer 5 anlegen, könnte dann ein Match drüber machen und lande entsprechend in dem Wert. Sum, habe ich meinen Wert zur Verfügung oder None, ist halt dann quasi mein Nullpointer-Äquivalent aus C, C++. Gibt da auch noch eine zweite Syntax, diese if-let-Syntax, wo ich quasi nur, wenn x ein Sum ist, habe ich den Wert hier val in der Hand und kann damit was tun. Das vielleicht als ersten kurzen Vergleich zu C, C++, Rust, die neue Welt, die andere Welt, was man da besser gemacht hat. Eine Sache in der C, C++ Welt sind ja die Code-Styles. Da gibt es ja Haufen, also es gibt ein paar Standards, aber haufenweise. Also ich habe hier bloß mal die ich immer so, die auch Clangfo mit kann, mal aufgeführt. Linux-Kernel hat dann noch seinen eigenen Style-Guide, wie man den C-Code im Linux-Kernel schreibt. Und ich weiß nicht, wer für eine Firma arbeitet, aber ich behaupte, die hat auch noch mal ihren Style-Guide, wie den C, C++-Code in der Firma geschrieben wird. Also zumindest ist es bei uns Systec Electronics so. Seit alters her quasi gibt es da eine Style-Guide-Definition. Die lehnt sich an was an, aber macht sicherlich ein paar Sachen wieder anders als andere Style-Guides. Ja, und damit ist eigentlich auch Clangfo mit, wenn man ihn anwendet, also wir haben damit angefangen in der Firma, den anzuwenden, nur eine Teillösung. Also es fängt an, Sachen zu vereinheitlichen, aber das funktioniert natürlich nur, wenn man sich auf was geeinigt hat und bestimmte Spezifika aus so einem Style Guide kann auch wieder Clang-Format nicht so richtig handhaben. Also ja. Und es wird ganz grauslich, wenn man Code schreibt, der mehrere Ziele unterstützen soll. Das heißt, ich schreibe Code mit in Qt, dann nutze ich möglichst den Qt-Style. Ich weiß gar nicht, wo der sich hier irgendwo annähert, aber ja, gibt halt so einen Qt-Style ja prinzipiell noch, der dort üblich ist mit Groß-Kleinschreibung und wie man dann den Rest des Codes halt formatiert. Man hat gleichzeitig noch Legacy-Code, eben aus der Firma, der ist dann entsprechend formatiert. Man schreibt vielleicht noch einen Linux-Kernel-Treiber, den man für seine Embedded-Plattform braucht. Den macht man dann nach dem Linux-Kernel-Style. Das heißt, auch in einem Projekt schon rein, wenn es nur um die Sprache C oder C++ geht, hat man ein Sammelsurium eigentlich an Code-Styles. Und damit ist eigentlich der Sinn und Zweck, dass man diese Code-Styles hat, nämlich, dass man einheitlichen Stil hat, wie Code kommt, der auch von unterschiedlichen Entwicklern kommt, dass der einheitlich aussieht, das ist eigentlich hinüber. Und das macht Rust ganz anders. Da gibt es einen offiziellen Code-Formatter, Rust-Format. Der ist die einzige Wahrheit. Den kann ich dann mit Cargo dann aufrufen. Der Ganze ist auch in meine Lieblings-IDE, was ich da auch immer nehmen möchte, integriert, hoffentlich. Und da fällt der passende Code einheitlich formatiert raus. Rust-Code sieht überall identisch aus. Und das sehe ich als großen Vorteil an der Stelle. Eine weitere Sache, die es halt bei C, C++ nicht so gibt, ist, da gibt es nicht so einen richtigen, ja, idiomatischen Code. Wie löst man eine Sache? Da gibt es viele Ansätze. Manche sind mittlerweile nicht mehr so beliebt oder man hat gemerkt, dass die eher schlecht sind, die man nicht mag, aber die funktionieren noch. Und Rust ist das so, es gibt da ein offizielles Tool, einen offiziellen Linter, der prüft auf idiomatischen Code und schlägt einem halt vor, naja, lieber Entwickler, wenn du hier nur ein Wert aus dem Enum brauchst, dann nimm bitte nicht den Match, sondern nimm if-let-Syntax oder so zum Beispiel. Und somit findet, also das ist ein Beispiel nur, somit findet automatisch eine, habe ich eine Hinbewegung zu einem relativ auch einheitlichen Stil, also nicht nur der Coding-Stil, sondern auch das, wie der Code umgesetzt ist, was der macht, wie, welche Prinzipien der anwendet, ist relativ relativ einheitlich. Es geht natürlich nicht alles hundertprozentig, das kann nicht funktionieren, aber man kommt in Richtung dorthin. Also dieser Linter hat zum Beispiel, also laut Website angegeben, über 600 Lints, die er anwendet, die er prüft, und teilweise hat er sogar noch ein automatisches Fixen dabei, wo man einfach sagen kann, mit minus minus fix aufgerufen oder so, dann behebt er auch gleich noch die ganze Sache. Insgesamt, wenn ich da weiter schaue, habe ich bei Rust ein sehr weitreichendes Tooling. Also ich hatte Cargo gerade eben schon genannt, mal immer mit. Das ist das Build-Tool, was dort verwendet wird. Ich habe ein Paket-Repository oder Bibliotheks-Repository, wie man es nennen kann, Crates.io. Das heißt, dort sind Open-Source-Pakete gelagert, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Ähnlich, Python hat ja solche Registries, die PIP, oder gibt es ja in anderen Sprachen auch. Bei C, C++ ist sowas nicht von Anfang an. Es gibt da, glaube ich, auch irgendwelche Sachen, aber das ist alles ja nicht so der von vornherein genannte oder gegangene Weg sozusagen. Und das hat es hier mit Open Source Code. Das reicht sogar so weit, dass man über Crates.io eine riesen Codebasis hat. Wenn man jetzt an dem Compiler Sachen ändert und ist der Meinung, das ist eine größere Änderung oder sowas, die könnte ein bisschen knifflig sein, dann jagt man den mal, diese neue Compiler-Version, mal über das komplette Crates.io-Repo drüber und schaut mal, was da passiert. Ob es irgendwo Regressions gibt, also ob sich irgendwas dann plötzlich nicht mehr übersetzen lässt. Ich weiß dann natürlich nicht, ob das funktioniert, weil das können die nicht bewerten. Wahrscheinlich, wenn Tests dabei sind, Unit-Tests dabei sind, dann können die natürlich durchgeführt werden. Ich weiß nicht, ob sie das in dem Fall machen, aber zumindest können sie den Compile-Lauf einmal durchführen und stellen damit fest, oh, es knallt plötzlich irgendwo. Und das ist aus meiner Sicht ein entscheidender Vorteil, den die C++-Welt in der Form nicht hat. Da gibt es zwar auch haufenweise Code, aber der liegt auf irgendwelchen Servern in irgendwelchen Firmen. Es gibt auch mittlerweile einen ganzen Stapel Open-Source-Code. Aber der ist dann wieder für einen spezifischen Compiler gebaut oder spezifische Compiler-Version. Dass man hier sowas einfach mal machen kann über eine komplette Codebasis und damit prüfen kann, habe ich jetzt hier eventuell irgendwas kaputt gebaut in meinem Compiler oder das Feature, was ich hier neu nutzen möchte, was hat das für Auswirkungen, also da hat man tatsächlich dann auch schon in der bisherigen Entwicklung ein paar Stellen gehabt, wo man an dem Compiler doch nochmal gedreht hat oder an Sprachfeatures gedreht hat und konnte relativ gut einschätzen, ja, das hat auf so ein paar Sachen eine Auswirkung und konnte das dann dort im Vorhinein hat man die dann informiert, hier in der nächsten Edition, ich komme noch zu dem Thema Rust-Edition, was das bedeutet, wollen wir da was ändern, so und so, könnt ihr das schon mal mit einpflegen langsam, läuft dann damit wieder zusammen, kann die Sprache damit weiterentwickeln. Codeformatter hatte ich genannt, Linter hatte ich genannt, wir werden es mal zwischendurch, irgendwo habe ich glaube ich mal noch irgendwelche Beispiele dabei, sehen. Aktuell gibt es, das ist nicht ganz richtig, einen Compiler, das ist nicht ganz richtig, man ist dabei, da einen zweiten zu entwickeln noch. Aber prinzipiell, der Rust-Compiler ist aktuell ein LLVM-basierter Compiler und der hat eigentlich wahnsinnig gute Fehlernachrichten. Also wenn es irgendein Problem gibt, macht der Hinweise. Das ist ein Traum, wenn man gegenüber dem, wenn man einen C, C++-Compiler gehört hat, der bloß einfach sagt, der wurde übersetzt nicht. Der macht Vorschläge, die hilfreich sind, können manchmal, so wer jetzt aus der Informatik kommt, mit Optimierungsproblemen, es kann sein, man bewegt sich auf ein lokales Optimum zu, was nicht das Optimum ist, wo man hin möchte. Also da kann er ihn auch falsch führen an der Stelle, man optimiert den oder ändert das immer wieder. Ach, du sagst, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Und man ist letztendlich in eine Sackgasse gerannt, das ist nicht auszuschließen. Aber um kurz zum Laufen zu bringen, auch wenn man jetzt nicht so erfahren ist, gerade am Anfang, ist das ein Thema, ist das eine wahnsinnige Unterstützung. Eine Sache, die da ein bisschen noch zum Tooling gehört, also oder das Randthema ist, ist die Dokumentation. Ich werde dann auch nachher noch, ich habe dann eine Folie mit den paar Links ins Netz. Es gibt ein offizielles Buch zu Rust, das Rustbook. Das ist auch in mehrere Sprachen, unter anderem auch Deutsch übersetzt, was sehr gut als Einstieg dient in diese Sprache. Also es gibt die offizielle Dokumentation und nicht verschiedene Bücher an der Stelle, die quasi das, die zentrale Stelle sind, wo man Sachen findet zu Rust. Aber auch sonst ist relativ viel noch für Randthemen, für Sachen, für die Embedded-Welt und so gibt es entsprechende Dokumentation und Manuals, die das Ganze da tiefer erläutern, wie man da vorgeht, Beispielcode geben. Also das ist auch ein Beispiel, wo die Rust-Welt einfach einen sehr guten Schatz bietet für den Einstieg. Werfen wir noch mal einen Blick zurück in die C++-Welt. Frage ins Publikum: Was ist an diesem Code verkehrt? Wer findet den Fehler? Also, das ist valider Code. Der Compiler nimmt den an. Hier unten. Korrekt. Das Log bekommt keinen eigenen Namen. Was ist damit die Uhr? Oder was passiert dadurch? Ja, bitte, nochmal gleich mal. Ist es sein eigenes Log? Nein.
Jeder. Die Ressource, also das, was hier Mutex genannt wird, ist wahrscheinlich eine globale Mutex, wird kurz gelockt und sofort wieder entlockt, weil es wird nur kurz gebaut, sofort wieder
weggebaut. Genau, und ich hab faktisch mir mein Mutex eben nicht geholt. Das ist genau das, was hier passiert. So, das heißt, ich habe hier wunderschön Code geschrieben, übersetzt, der Compiler geht drüber. Bei einem Code-Review muss ich sehr gut hingucken, dass mir das auffällt, weil ich denke, ja doch, der Kollege hat sich hier gekümmert und hat den Mutex geholt und ja, machen hier das Update dann, halten den Log währenddessen. Nein. Ich habe die Variable nicht gemacht, das Log wird nicht gehalten. Das hat Leute dazu bewogen, also dieser Hinweis, den habe ich aus irgendeinem C++-Konferenzvortrag mal gesehen. Also das ist, bin ich nicht selber drauf gekommen an der Stelle. Ich musste. Das ist ein bisschen erschlagend erstmal, aber ich erkläre gleich die Details. Das hat man bei Rust ist man das anders angegangen und zwar packt man dort den Wert, um den es geht, in den Mutex ein. Also mein Mutex ist wieder hier mit dieser größer als kleiner aus Syntax quasi generisch, ist ein Mutex hier über ein U32 in den eingepackt. Das heißt, ich kann dann, ich beschränke mich erstmal, lassen wir das Graue erstmal weg. Ich sage dann einfach, diese Shared-Ressource, die ich hier habe, locke ich. Unwrap können wir gerade mal ausblenden, ist noch eine Zusatzsache. Und habe damit das Datenelement und kann damit dann auf die Daten zugreifen. Und ohne, dass ich den Mutex quasi ausgepackt habe, gelockt habe, kann ich nicht auf die Daten zugreifen. Weil die Daten sind quasi Bestandteil des Mutex. Und damit ist jetzt hier automatisch wieder wird er automatisch weggeräumt sozusagen. Also wenn jetzt das Data hier aus dem Scope, aus der geschweiften Klammer jetzt quasi rausläuft, wird es gedroppt und der Guard quasi wird in dem Sinne wieder freigegeben. Jetzt müssen wir hier dran noch ein paar andere Sachen erklären. Ich muss eigentlich mal eine kurze Abstimmung in die Runde machen. Wer hat denn überhaupt schon mal mit Rust zu tun gehabt? Es sind so vielleicht 50%. Wer hat mit Rust noch nie was gemacht und noch nichts gesehen? Ja, würde ich auch so, ja, so 50-50, sage ich mal. Okay, also muss ich doch etwas dazu erklären. Tatsächlich sehen wir dabei hier die Rust-Syntax ist manchmal vielleicht etwas schwer lesbar. Also aus meinem Feeling war auch so, es gibt da ein paar Sachen, da stehen mir zu viele Sonderzeichen drin oder sowas, das erschließt sich nicht ganz so auf den ersten Blick. Ansonsten ist aber viel von der Syntax erstmal ähnlich zu der, wie man sie aus C, C++ gewöhnt ist. Ein Unterschied dabei ist, Variablen lege ich mit dem Let-Schlüsselwort an. Und wenn ich dem Let nicht noch das Mut mitgebe, ist diese Variable eine Const. Klassisch aus C++. Der Default ist also eine konstante, also eine unveränderliche Variable, die ich damit habe. Nur mit dem Mut lege ich eine Variable an, die veränderlich ist. Jetzt ist es noch so, den Typ dieser Variable, den schreibe ich hier mit Doppelpunkt dahinter. Bei C++11 oder ab C++11 gibt es ja das Auto-Keyword, womit ich keine Typangabe oder den Typ nicht mehr dediziert angeben muss. Das Auto kann man sich bei oder das gibt es bei Rust nicht, sondern man lässt einfach die Typdefinition weg und der Compiler denkt zu sich selber, weil er weiß ja, ich habe hier einen Arg, erkläre ich gleich noch, was das bedeutet, mit einem Mutex in drin, mit einem U32 in drin angelegt. Ja, was wird die Variable für einen Typ haben? Ich habe es hier bloß mal hingeschrieben, um das kurz zu verdeutlichen, aber das kann man an der Stelle einfach weglassen. Der Compiler wird sich schon beschweren, wenn er nicht weiß, was das sein soll. Das heißt, man lässt dahingehend auch wieder ein bisschen Code noch weg oder mit Auto oder so. Ja, könnte ich theoretisch zeigen. Es ist so, bei IDEs, die stellen das dann dar. Also die sind heute, also Visual Studio Code, wenn man den entsprechend parametriert und ich glaube, das geht auch bei anderen IDEs so, die zeigen einfach mit Doppelpunkt an, was da jetzt das hier für ein Typ sein soll. Das heißt, für die, die das dann wieder wissen, also wenn man das wieder wissen will, logischerweise, was eben hier draus geworden ist, jetzt gerade wenn es doch ein bisschen kompliziert ist, was die Typ-Deduction da macht, dann kann man das dann sehen und sieht dann, ah, okay, hier habe ich das Falsche in der Hand, da muss ich noch ein bisschen was dran drehen an meinem Code. Kurz zur Erklärung, was tut das Programm hier oder wie tut es das? Wir legen uns also hier einen Mutex an. Das erkläre ich gleich. Wir legen einen Vektor an Threads. In den pushen wir quasi eigentlich unsere Thread-Handles dann rein, um später dann hier einen Join zu machen und quasi zu warten, bis die Threads alle fertig sind, um hinterher dann das Ergebnis ausprinten zu können. Hier wird einfach bloß mit plus i dann die Shared-Ressource sozusagen, unser U32, entsprechend um den iden Durchlauf, die ide Iteration erhöht dann. Die zwei senkrechten Striche hier ist die Lambda-Syntax. Das heißt, das ist hier auf der geschweiften Klammer quasi eine Funktions, im klassischen Sinne im C würde man sagen, eine Callback, die ich damit angebe, oder ein Lambda, den ich hier fülle. Mit dem Move, was ich hier hinschreibe, habe ich quasi aus der C++-Welt, C++11, die Leute werden es kennen, gebe ich an, dass die Variablen hier drin, die gecapturten Variablen, gemoved werden, bewegt werden in den Lambda herein. Ja, das dazu. Übrigens, weil das so modern ist ja an der Stelle, ich habe mir dieses Beispielprogramm von ChatGPT generieren lassen. Es war nur leider verkehrt. Es fiel mir gestern Abend auf, wo ich dachte, wie kann man das hier erklären? Es fehlte nämlich der Arg außenrum. Vielleicht eine ganz kurze Einführung noch zu dem oder zu einem wichtigen Prinzip bei Rust. Das ist das Eigentümerprinzip, das Ownership Principle, welches der Borrow Checker im Compiler prüft. Das ist ja eigentlich das Feature von Rust, was es, glaube ich, bisher in keiner anderen Programmiersprache, die also übersetzt, gibt. Falsch, wo ist es? Wie bitte? Pony als Beispiel noch. Okay, sagt mir nichts, werde ich nachher mal nachrecherchieren. Danke. Gut. Das Ownership besagt Folgendes, dass es zu einer Variable kann es immer nur genau einen Eigentümer geben und wenn es Referenzen darauf gibt, also es gibt klassisch die Zeiger oder Referenzen, ähnlich C++, dann kann es nur maximal eine schreibbare Referenz geben, also die mit MUT gekennzeichnet sind, oder mehrere Lesereferenzen, also die Konstreferenzen quasi auf diesen Variable. Und ich übertrage quasi die Eigentümerschaft ganz dediziert. Und das findet nämlich hier jetzt mit dem Move zum Beispiel statt. Hier wird, ich erkläre gleich warum, diese Shared Resource hineingemoved. Das heißt, hernach im nächsten Umlauf von der Schleife ist die nicht mehr verfügbar, weil die ist hier hineingemoved. Und das prüft auch der Compiler. Und jetzt kommen wir genau dazu, dann deswegen ist hier ein Klon nämlich drin. Ich muss vorher diese Shared Resource duplizieren, um sie in den Lambda hier hineinbewegen zu können. Und ich kann hier den Variablennamen wieder benutzen. Das ist kein Problem. Ich überschreibe quasi damit dort in diesem geschweiften Klammernscope diesen Variablennamen. Außerhalb ist dann ja trotzdem noch der zur Verfügung. Also ab diesem Moment hier mit diesem Unshared greife ich noch auf eine Referenz von dieser Shared-Ressource zu, klone diese und ab dann ist diese Shared-Ressource genau der Klon, der jetzt hier reingemoved wird und hier unten drunter nicht mehr gültig ist. Also wenn ich hier unten drunter die Shared-Ressource nochmal nutzen würde, würde mir der Compiler auf die Finger hauen und sagen, da drüben wurde das weggemoved schon, ist nicht mehr zugreifbar. Können wir die Fragen nach hinten verschieben, bitte, ans Ende? Ja, genau. Hier jetzt der ARC, das ist der Atomic Reference Counter. Und zwar ist der Mutex einfach erstmal nur ein Mutex. Ich muss diesen quasi in einen anderen oder in einen, diesen zweiten Typ, diesen Reference Counter quasi einpacken, den ich klonen kann. Der Atomic Reference Counter enthält quasi einen Pointer auf eine Shared Ressource, nämlich in dem Fall den Mutex. Und legt den ja quasi, also den Mutex habe ich nur einmal, ich kann dann diesen Atomic Reference Counter Pointer quasi duplizieren, erzählt damit intern mit, der Mutex gibt es jetzt quasi in weiteren Nutzer, einen zweiten, einen dritten, einen vierten, entsprechend wie viele ich hier anlege. Wenn die weggeräumt werden, wenn also die Threads dann mal fertig sind, werden entsprechend dort die Referenzen getroppt und ganz am Ende des Programms werde ich höchstwahrscheinlich die letzte Referenz quasi wegräumen und der Speicher, auf den der dann zeigt, kann dann auch entsprechend weggeräumt werden. Das ist hier ein Atomic Reference Counter, der ist quasi so angelegt oder der hat die Eigenschaft, dass er Multithread-fähig ist und quasi in diesen anderen Thread gemoved werden kann. Wenn man das nicht braucht und nur im Single-Threaded-Fall arbeiten würde, dann gibt es den Reference-Counter ohne das A vorne dran und der quasi nur Single-Threaded-Fähigkeiten hat. Und das komme ich dann nachher noch dazu, kann Rust mir auch prüfen. Also wenn ich den falschen hier verwende, dann übersetzt das Programm nicht. Also ich kann das nicht falsch machen an der Stelle. Genau, das deswegen außenrum. Es scheint erstmal etwas kompliziert, was man hier alles treibt, aber man hat damit wieder sehr einfach, oder man hat hier an der Stelle wieder alles in der Hand. Und es ist so ein bisschen die Sache aus C, C++. Dort will man ja auch gerne die volle Kontrolle drüber haben, was passiert, um quasi, ich sag mal, guten Code oder kleinen Code, auch gerade jetzt für Embedded Targets oder so, schreiben zu können oder besonders effizienten Code oder so. Da möchte man ja wirklich alles unter, ja, genau in der Hand haben und dediziert verwenden. Und das macht hier an der Stelle Rust, die Bibliothek von Rust bringt hier erstmal alles mit überhaupt. Das ist erstmal auch ein Punkt, den ja C und C++ in der früheren Welt nicht gemacht haben. Mittlerweile haben sie auch die Atomics und auch Mutex und so, gibt es alles im Sprachstandard drin, im C++, neueren C++ zumindest. Das bringt hier Rust in einer sehr guten Bibliothek an der Stelle mit, die dort die entsprechenden Eigenschaften haben. Gut. Ja, was ich damit eigentlich erreiche, ist eine angstfreie Nebenläufigkeit. Also dieser Begriff Fearless Concurrency, der ist ein bisschen als stehender Begriff, hat er sich in Rust verbreitet. Das ist tatsächlich so, ich habe in der Firma einen Rust-Neuling rangesetzt, da was zu machen, auch gerade mit Nebenläufigkeit. Wenn der Code übersetzt, funktioniert das. Und das war auch so. Also das hat kein Problem gemacht. Und bei C, C++ muss man doch Angst haben, eben, ich hatte das Beispiel ja eingangs gebracht dort mit dem vergessenen Variablennamen, ob das wirklich funktioniert und sauber ist. Und das habe ich hier an der Stelle nicht. Also im Sinne der Datenkonsistenz und Speichersicherheit ist das definitiv gegeben. Weil auch einiges davon, fast alles, ist in der Compile-Zeit gecheckt. Also nicht erst zur Laufzeit, sondern in der Compile-Zeit. Und das ist uns ja gerade im Embedded-Fall wichtig, ich habe keinen Garbage-Collector, der mir irgendwie alle halblang reingrätscht und Sachen wegräumt und Prozessorzeit klaut. Was ich natürlich habe, ist auch so ein stehender Begriff, bisschen das Fighting with the Borrow Checker. Das heißt, ich kämpfe mit dem Compiler ganz schön, ehe mein Code dann, wenn ich sowas hier machen will oder sowas, übersetzt. Da kann auch eben sein, dass ChatGPT mir den falschen erstmal anbietet. Jetzt werden manche vielleicht nochmal aufschreien und sagen, aber es gibt Deadlocks. Ja, das stimmt, es kann Deadlocks geben. Ich habe hier ein Beispiel, das habe ich mir geklaut, weil das hatte der auch, wenn Rust hörst, angegeben. Ich kann mir in so einem Fall hier, ich habe hier genauso so einen Mutex, hier habe ich jetzt nichts weiter drum rum, weil ich das erstmal so nicht brauche. Das Ganze ist trotzdem sicherheitsrettet und ich rufe diese Funktion quasi, also nicht rekursiv auf, aber ich tue die DoSomething, rufe die Helper-Funktion auf und beide holen den Log. Unter Linux bleibt das ganze Ding hängen. Ich bin mir nicht sicher, unter Windows könnte es gehen, weil die unten drunter, könnte sein, dass die dort einen Mutex verwenden im Betriebssystem, der rekursive Aufrufe erlaubt und quasi abfängt, weil er weiß ja, ich habe den hier oben mir ja schon geholt. Und hier, zumindest in der Linux-Portierung, wie es aktuell ist, ich hatte auch einen aktuellen Compiler, da haben sie das leider nicht verwendet. Das wäre eigentlich unter Linux genauso möglich. Also die pthread-lib, die bietet die Mutexe zumindest auch eine Variante an, die rekursiv sind. Da muss man allerdings das Attribut eben speziell setzen. Wenn man es nicht tut, ist das nicht. Ist nicht der Fall, das heißt, das deadlockt auf alle Fälle. Ja, Deadlocks sind quasi möglich, aber sie kompromittieren quasi mir nicht meine Speichersicherheit. Also die Konsistenz bleibt erhalten. So, meine, hier kann man eventuell nochmal helfen mit Lintern oder statischer Code-Analyse, dass man solche Fehler findet oder unten drunter das anders aussetzt. Das ist tatsächlich noch ein Nachteil, der bleibt vor wie nach bestehen. Ja, Deadlocks. Mein Vorschlag so persönlich, den habe ich auch schon so ein bisschen in der klassischen C-Welt angewendet, ist eigentlich für Bibliotheken, dort vom API-Design den Ansatz zu wählen, eigentlich die API-Single-Threaded zu fahren. Qtem macht solche Sachen ja auch, wo die API allgemein single-threaded ist, bis auf ein paar Ausnahmen, die explizit definiert sind, die sind thread-safe, die darfst du aus verschiedenen Threads rufen. Ansonsten kannst du deine klassischen Funktionen, um Attribute dazu setzen, darfst du nur in dem Thread rufen, zu dem dieses Objekt gehört. Einen großen Vorteil hier habe ich aber, in Rust kann ich das Ganze, ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, aber mit diesen Sync-Traits, die da gebraucht werden, quasi definieren. Das heißt, ich baue in die API die Info ein, diese Funktion ist thread-safe und diese ist es nicht. Oder dieses Objekt ist thread-safe und dieses ist es nicht. Und damit kann mir mein Compiler das zur Runtime, zur Compile-Zeit prüfen, ob ich diese API korrekt verwende oder ob ich da die falsch angewendet habe. Das ist bei C, C++ so nicht möglich. Es kann dann sein, es gibt ein paar Tools für die statische Code-Analyse oder so, aber ob die dann alle Fälle finden, wenn da ganz verrückt doch irgendwas aus einem anderen Thread gerufen wird oder Embedded Targets aus dem Interrupt kommt oder so, kann ich dort nicht prüfen. Ja, eine hübsche Sache, ist ein vereinfachtes Beispiel, klingt erstmal ein bisschen komisch. Vielleicht kurz da zur Erklärung. Ich lege hier eine Queue an, eine doppelt verlinkte Liste mit drei Elementen, 1, 2, 3 als Integer-Zahlen und packe das Ganze in eine Ref-Cell hinein. Und ein Ref-Cell ist, wenn man ganz von High-Level drauf guckt, so ein bisschen sowas Ähnliches wie unser RC oder ARC, ARC. Es sorgt dafür, dass ich so eine gewisse Inner-Mutability habe. Das heißt, außen mein Objekt Data ist quasi hier const, aber ich kann trotzdem zur Laufzeit das enthaltene Objekt bearbeiten. Und das kann ich aber eben nur, wenn ich mir über borrow-mut mutierbare, quasi eine veränderliche Referenz hole. Hier finden die Checks jetzt nicht zur Compile-Zeit statt. Das kann erst zur Laufzeit so stattfinden mit der Ref-Cell, wenn ich da gleichzeitig quasi den Borrow-Mut drauf durchführe, dann wird das panicken. Panic ist nochmal ein spezieller Abbruch oder was im Rust. Das heißt, das Programm abortet, gibt aber meistens in den Stack-Trace nochmal aus, wo war man hier, was ist hier passiert. Aber es wird dann einfach definiert abgebrochen, weil gesagt wird, hier, das funktioniert so nicht. Ja, und hier passiert plötzlich, ohne dass man das denkt, ein Panic, nämlich genau in der Zeile hier unten, da kommt dann hier unten nur noch, wenn man das eingeschaltet hat, in Stack-Trace ran, das heißt auch, wenn der Code dann etwas komplizierter auf ist, weil das ist hier eingedampft auf eine Funktion, das ist das alles relativ einfach, aber wenn man sich das Ganze ein bisschen größer ist, was ja auch normalerweise bei dieser Interior-Mutability der Fall ist, dann sieht man das nicht. Ja, da panikt mir der leider zur Laufzeit erst, weil ich hier irgendwie einen Fall habe, dass der Borrow nicht funktioniert, weil der Borrow-Mut dort oben nicht funktioniert. Mir ist das selber passiert im Programm und ich dachte, hä, wieso, warum, weshalb? Und habe, jetzt hab ich Google irgendwie gefragt, es gibt ein Issue dazu auf GitHub in der Sprache und auch mittlerweile eine erweiterte Dokumentation. Das hat einfach damit zu tun, dass hier diese Variable, dass das eine anonyme Bindung ist oder ein anonymes Objekt und dieses Objekt existiert bis zum Ende des äußeren Scopes irgendwie weiter. Also ich habe das selber von der Sprache jetzt nicht ganz so, also von diesem Detail weiß ich nicht ganz so, wie das ganz hundertprozentig funktioniert, kann das jetzt nicht im Detail erklären. Aber die Lösung davon ist, ich muss mir das einer Variable zufügen und dann funktioniert das. Das ist so ein bisschen mal so ein Ei, was da so versteckt war an der Stelle, was nicht ganz offensichtlich war. Aber man hat es in die Dokumentation mit eingefügt. Ja, allgemein kurz. Rust hat quasi sichere und doch sinnvoll definierte Defaults. Mathematische Operation, Panicken beim Überlauf per Default und nicht mal das, so undefined behavior-like. Das ist eigentlich genau die Geschichte. In Rust will man eigentlich in normalem Code, also Safe-Code, der nicht als unsafe markiert ist, kein undefined behavior haben. Ich kann dann noch gerne im Bonus noch einen ganz interessanten Fall zeigen. Das vielleicht kurz hier, da sagt halt doch der Compiler als Ausgabe relativ gut, was ihm hier nicht gefällt. Das ist ein Fall gewesen, auf den ein Kollege von mir gestoßen war, als er in eine Variante von den, eine Implementierungsvariante von den Containern verwendet hat, aus dem Heapless Crate, die genau ohne Heap funktioniert halt, wo eine Sache nicht funktioniert hat, die mit den Standard-Containern aber funktioniert hat. Gibt es ein Issue dazu, kann man da noch weiter diskutieren. Sind wir so ein bisschen an die Grenzen gekommen. Eine wunderhübsche Sache bei Rust sind die Makros, will ich nicht im Detail aufgehen, das wäre ein eigener Vortrag an der Stelle wert. Die sind um Welten weiter und was anderes als das, was man von C, C++ kennt. Nicht damit zu vergleichen. Meine persönliche Einschätzung eigentlich zu C++, ich war vor ein paar Jahren der Meinung, das ist mit C++ 11 doch wirklich, mit C++ 17 und jetzt auch den weiteren 23 ist man ja bei, die Sache, aber ich bin immer noch der Meinung, ich brauche dafür aber wahnsinnig erfahrene und befähigte Entwickler, weil ich kann da so viele Fehler machen, die findet mir auch meine statische Code-Analyse nicht. Also ich bin der Meinung, das kann sie nicht finden, weil die Sprache ist einfach zu mächtig. Die alten Features funktionieren immer noch. Ich kann also die Sprache genauso mit dem großen Mist machen. Ja, das Neue ist schön, aber das andere bringt mir es nicht. Kurz dann, ja, wir machen, gehen gleich in die Fragerunde. Zu den Editions habe ich jetzt nicht noch mal viel gesagt, aber aus meiner Sicht ist genau das der Grund, wie die Sprache Rust mit den Editionen aufgesetzt wurde, dass das eigentlich die ganze Sache zukunftsfähig hat, macht. Das heißt, man kann hier auch mal perspektivisch wieder Sachen rausnehmen. Wie das im Detail funktioniert, kann gerne jeder da nachschlagen. Ich werde dann die Folien auch bereitstellen und da ist ein Link dahinter, da weiß man, wie das funktioniert. Es gäbe noch viel weiter zu sagen. Ich bin relativ überzeugt davon. Also mich hat das Konzept überzeugt, auch die Versuche, die ich selber damit gemacht habe. Ich habe hier dann noch weitere Links mal angegeben, die ich schon kurz erwähnt habe. Ja, und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und können wir in die Fragerunde gehen. Danke.
Ja, vielen Dank. Wir würden das mit Fragen jetzt mal mit Mikro probieren. Also bitte melden, ich komme hin.
Ich habe zwei Fragen. Erste, in welche Anwendungsbereiche bringt Rust wenigsten Vorteil? Das ist die erste Frage. Zweite ist, ich habe in meinem Leben schon, 150.000 Zeilen von C oder C++ geschrieben, die leben. Manchmal debugge ich das. Und welche Pfad kannst du mich vorschlagen, wenn ich irgendwie vielleicht zukunftsfähig oder rastfreundlich meinen Code machen kann? Ja. Ich mache schon Source-to-Source-Translation in manche Bereiche, aber...
Ja, ja. Kurz zu der ersten Frage. Ich würde die eher rumdrehen. Überall dort, wo einem Garbage Collection stört und ich aber trotzdem für Mikrocontroller oder so eine effiziente Sprache brauche, bin ich eigentlich bei Rust. Und auch in anderen Fällen bin ich eigentlich mit der streng getypten Sprache bei Rust. Also ich würde eher fast schon in die Richtung sehen, es gibt aus meiner Sicht keinen Anwendungsfall, wo man sie nicht anwenden sollte. Also auch das, was im vorigen Vortrag davor mit Kotlin gezeigt wurde, dass ich den auch auf dem Frontend ansetze, auch die Bestrebungen gibt es bei Rust. Ich kann das mit WebAssembly, also auch zu WebAssembly übersetzen und fahre damit mein Frontend. Ob das wirklich das Seligmachende ist, ist eine andere Geschichte. Das kann sich jeder für sich überlegen, aber ja, es geht aus meiner Sicht in die Richtung. Ja. Ja. Achso, und die zweite, FFI, ist damit die Lösung, langsam zu migrieren. Mozilla hat es beim Firefox und sowas genauso gemacht. Also Teile hernehmen, die in Rust neu schreiben und über den Foreign Function Interfaces quasi in den klassischen C oder was auch immer Code ist, einbinden. Ja.
Nicht übersetzen, wieder schreiben, weil man da anders dann...
Man muss, ich denke, man muss auch Sachen neu machen, wirklich. Also dort die Konzepte von Rust auch anwenden und in idiomatischen Rust-Code schreiben. Also das rein nur zu übersetzen, irgendwo zu transpilieren, denke ich, bringt nicht die Vorteile dann. Bitte.
Ja, ich habe Rust immer bisher relativ als Außenstehender, sage ich jetzt mal, betrachtet und versucht, mir eben die schönen Sachen rauszukopieren für C++. Und komme da immer nur selten dran vorbei. Jetzt war ich neulich bei einem Projekt, was ich auch nochmal neu compilen musste. Diesmal musste ich es compilen auf meinem Notebook, um es dann hinterher auf einem anderen Rechner auszuführen. Und dann kam ich plötzlich in solche, ich sage jetzt mal, Cross-Plattform-Compiling-Probleme rein, die eben ja noch nicht gelöst sind oder sowas, hatte ich dann das Gefühl, weil ich hatte auf meinem, ich sage jetzt mal, Debian SIT compiled, wollte es auf Debian Stable ausführen und das erste, was mir um die Ohren fliegt, war OpenSSL. Dann habe ich das gefixt, dann war es die
C-Lib, sag ich jetzt mal, und all solche Sachen. Gibt es da irgendwie was ich nicht gefunden habe oder irgendwas, einen guten Ansatz, wie man für verschiedene Targets?
Der Cross-Compile-Ansatz ist eigentlich bei uns, wir kommen selber aus der Embedded-Welt, relativ gebräuchlich. Ja, ich muss natürlich das Zielsystem an der Stelle genau kennen. Also wir machen dann zum Beispiel, tun über Yocto Cross-Compilen, wo meine Yocto mir eine Umgebung bereitstellt, weil er kennt ja das Zielsystem, er hat das Image gebaut und kann mir mit dem SDK quasi wieder eine Umgebung bereitstellen, die dann entsprechend funktioniert. Also dort, was ich dann dort cross-compile, kann ich dann auf dem Zielsystem einsetzen. Das andere müsste man sich im Detail dann angucken, wieso, warum das nicht geht, aber ich würde behaupten, das ist eigentlich klassisch C, C++, hat man dann eigentlich dort die gleichen Probleme dann. Aber es funktioniert prinzipiell doch relativ gut, man kann über Rust-Up einfach neues Target installieren und hat seinen Cross-Compiler da und Root-FS sollte man haben oder sowas, also genau das ist dann auch eine Variante, wenn man das Root-FS hat vom Zielsystem, also für ARM jetzt oder sowas, kann ich problemlos übersetzen dann damit. Und gerade da Rust in ein Binary draus macht, also es gibt nicht noch eine, also ich kann die Bibliothek so bauen, dass ich da nicht eine SO noch habe, sondern viel statisch ist und in dem Binary dann drin ist. Zumindest was das Rust selber betrifft. Muss man schauen.
Wir haben Zeit, glaube ich, noch für zwei Fragen. Leider ist aber gerade der Akku vom Mikrofon alle. Also bitte ich einmal laut reden und natürlich die Frage noch einmal wiederholen.
Ja.
Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Du hast ja jetzt sehr viel C- und Rust-Erfahrung. Was setzt du da an statischer Code-Analyse-Software
ein? Gibt es auch irgendwas für C, also statische Code-Analyse jetzt für C, C++ oder?
Genau, für Rust halt.
Für Rust habe ich Clippy als den Linter, der dann dort nochmal einiges findet. Bei C, C++, CPP-Checker oder so, oder ein kostenpflichtiges Tool, aber wir haben jetzt auch meistens nichts eingesetzt. Clazy ist eine Variante, ja, aus den Clang-Sachen.
Sparse.
Wie bitte?
Sparse
und Smash wurden hier genannt. Gut, ja, habe ich jetzt aber auch keine Empfehlung. Weiter.
Letzte Frage davon. Ja, genau.
So. Ja, gibt es Performance-Unterschiede zum C, C++, oder wie sieht das da aus? Gerade weil Sie sagen,
die
Bereichsprüfung, die immer stattfindet.
Bezüglich, die Frage ging jetzt um die Performance-Unterschiede von Rust zu C, C++. Es gibt da auch Vergleiche, die Sachen, Vergleiche angestellt hatten. Vielleicht ist dann der Vortrag danach, der sich um den Linux-Kernel betrachtet, hatte ich jetzt mit einem Kollegen auch nochmal diskutiert. Sie hatten dort einen NVMe-Treiber in Rust geschrieben und dort war die Aussage, war schneller, ähnlich schneller, also lag nicht um Größenordnung weg von denen, wie man es unter C, C++ hätte quasi. Also das ist genau nochmal ja ein Punkt, die Zero-Cost-Abstraction, die ich hier erreichen kann, weil ich kann Sachen einfach schöner darstellen, besser beschreiben, die Sprache ist mächtiger und es bedeutet aber zu dem Code, der rauskommt, quasi trotzdem quasi wie nichts. Also ich mache da, wird alles wegoptimiert sozusagen dann, oder was da noch an Boilerplate sozusagen drumherum ist, was mir die ganze Sache schön macht. Was ich ja jetzt auch in C++ 11 und 17 und neueren quasi habe.
Ja, vielen Dank. Die anderen Fragen dann wieder offline. Ja, vielen Dank für den Vortrag.
Danke.